Gerade Anfang der 2000er ging es den Haien sehr, sehr schlecht. Und Haie haben leider auch eine sehr langsame Fortpflanzungsrate. Positive Stories zu teilen, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, nicht in diesen Verdruss zu fallen.
Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozean-Dekade. Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir Annabelle und
mit mir Eva. Und heute ist Jan Bierwirt zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke euch.
Genau, Jan ist Doktorand in Frankreich und er forscht zu Bullenhain und ist im Executive Board bei Shark Project International. Und über Shark Project, Haie und noch ganz viel mehr, ganz viele Projekte, ganz viele spannende Projekte, wollen wir heute sprechen. Erstmal herzlich willkommen, sagte ich ja schon. Und es gibt eine Frage, die wir jedem Gast hier stellen und jeder Gästin. Und ich bin gespannt, ob deine Antwort die offensichtliche ist. Was ist dein Lieblingstier?
Ich glaube, es hat sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Ich glaube, fast jedes Tier verdient irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Liebe, aber Begutachtung und Freude. Und ich war immer so ein bisschen hingezogen zu diesen ja komischen Tieren, Spinnen, Schlangen, Haie, Krokodile. Und ja, aber in den letzten Jahren haben sich Haie da einfach wirklich rauskristallisiert. Und müsste ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt festlegen, stehen, glaube ich, schon die Blauhaie und Bullenhaie ganz weit oben. Also doch schon die offensichtliche Antwort.
Ja. Kannst du dich daran erinnern, wann das anfing, deine Faszination für Haie? So schon als du kleiner warst oder mehr so ein Teenager-Alter?
Ja, schon auch als ich kleiner war. Ich habe viele Dokumentationen geschaut und gerade auch über Australien, Great Barrier Reef. Und da waren Haie auch mal wieder mit drin. Und dann habe ich das so ein bisschen verloren, würde ich sagen, in Teenager-Jahren. Da war es dann nicht mehr so cool, diese Verbundenheit mit der Natur. Und das kam dann erst später so ein bisschen wieder. Und dann im Master hat sich das so richtig rauskristallisiert. Und dann war auch so das Ziel, das möchte ich irgendwie zu meiner Arbeit machen. Und da möchte ich mich ganz gerne drauf fokussieren.
Und genau das machst du jetzt auch.
Ja, das hat tatsächlich geklappt. War nicht immer ganz einfach, aber...
Ja, ich glaube, Haiforschung ist tatsächlich nicht so einfach, oder, da reinzukommen. Ich meine, ich kenne nicht so viele Personen, die das machen. Also die Forschung an sich.
Ja, es ist ein ziemlich kleines Feld. Also wenn man einmal drin ist, dann merkt man, dass es ja doch viele Überschneidungen mit gewissen Leuten hat. Ich meine, ich komme jetzt aus Ostdeutschland, wir haben jetzt keine tropischen Gewässer drumherum. Habe im Bachelor tatsächlich auch Geografie studiert, gar nicht Biologie. Deswegen war der Einstieg so ein bisschen holprig, würde ich sagen. Hat dann am Ende aber doch ganz gut geklappt. Und man muss ja auch sagen, auch in Deutschland, in europäischen Gewässern gibt's Haie. Also man muss nicht immer irgendwo in die Tropen oder weit weg, auch wenn ich jetzt in Fidschi sitze. Aber gibt es durchaus auch zu Hause.
Dein Forschungsthema ist ja individuelles Verhalten an Bullenhaien. Magst du uns da ein bisschen rüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich fange mal ein bisschen vorher an. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn viele Menschen an Haie denken, dass sie sich erstmal irgendwas Graues, Großes mit vielen Zähnen vorstellen. Und es gibt ja über 500 verschiedene Arten und selbst das wird ja immer so sehr generalisiert. Alle denken ja, Haie sind das Gleiche, Haie machen das Gleiche. Was ja definitiv nicht so ist. Es gibt ja Haie, die sind ganz klein, es gibt Haie, die sind ganz groß, leben in verschiedenen Habitaten. Und dass es da Unterschiede gibt, leuchtet, glaube ich, viel noch ein. Was mich aber interessiert, sind die Unterschiede innerhalb einer Art. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Bullenhaie in Fidschi anschauen, wie groß sind die Unterschiede im Verhalten zwischen Individuum A und B und C und D? Und ist das Ganze konstant über einen gewissen Zeitraum? Wenn wir Persönlichkeiten in Tieren normalerweise definieren, ist diese Konstante über einen gewissen Zeitraum ein Faktor und dann auch eine Konstante über gewisse Situationen. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Exploration sprechen, dass ein Hai in Situation A eher explorativ ist, in Situation B dann aber auch. Also dass es in verschiedenen Situationen sehr ähnlich ist.
Vielleicht kurz sowas wie entdeckungsfreudig meinst du, ne? Oder so auf Menschen
oder... Ja, genau.
Okay.
Genau.
Draufgängerisch.
Wenn Sie zum Beispiel in einem neuen Gebiet sind, dass Sie das eher erkunden, ein bisschen draufgängerisch, als zum Beispiel ein anderer, der ein bisschen schüchterner ist in dem Sinne. Ja. Genau. Und ja, das interessiert mich einfach.
Also du schaust quasi, ob es sowas wie bestimmte Charaktere an Bullenhaien gibt.
Genau. Genau. Ob es in dem Verhalten ja so eine Konstante gibt, nennen wir es Persönlichkeit ist. Und die so ein bisschen das Verhalten mit dominiert. Natürlich spielen viele verschiedene äußere Faktoren auch mal einen Einfluss. Das ist ein sehr spannendes Feld.
In unserem Vorgespräch haben wir das so ein bisschen wie bei den Wölfen verglichen, richtig? Dass es da ja auch Problemwölfe gibt, ob man sowas bei Bullenhaien auch finden kann. Und wenn man quasi Bullenhaibestände kontrollieren will oder sowas in die Richtung, war das.
Das Projekt ist eingebettet in ein größeres Projekt, das sehr interessiert an Interaktion zwischen Mensch und Raubtieren im Ozean ist. Nicht nur Haien, zum Beispiel auch Orcas. Und wie man das Ganze managen kann. Grundsätzlich ist es ja in einigen Ländern immer noch so, dass zum Beispiel in Queensland in Australien wurden jetzt gerade 88 Millionen Dollar beschlossen, um Haibestände zu reduzieren. Was super frustrierend ist über Drumlines, Sharknets, denen ist echt ausgeweitet, entgegen auch Empfehlungen von wissenschaftlichen Komitee. Und es kann ja sein, dass es in diesen Populationen von Haien Tiere gibt, die, wie gesagt, eher risikofreudig sind, andere vielleicht ein bisschen schüchtern in dem Sinne. Und vielleicht spielt das eine viel größere Rolle bei Unfällen, als wir das bisher immer gedacht haben. Wenn du dir Unfallstatistiken anschaust, gibt es immer wieder Cluster in bestimmten Regionen, wo in sehr kurzer Zeit mehrere Unfälle am gleichen Ort quasi aufgetreten sind. Was darauf hindeuten könnte, dass es vielleicht doch ab und zu mal ein ganz bestimmtes Individuum ist. Und mein Betreuer hat da zum Beispiel die Theorie, dass man versuchen könnte, über genetische Proben rauszufinden, welcher Hai das ist und dann, wie man das an Land macht, so ein Problemtier zu entnehmen, anstatt einfach 1000 oder mehr Haie blind zu töten. Das ist natürlich schwierig im Ozean. Also jeder, der mal angeln war, weiß, wie schwierig das ist, schon die richtige Spezies zu finden. Da gibt's ja schon viele Limitationen, aber es gibt auf jeden Fall heutzutage bessere Alternativen zu diesem klassischen Culling, wie wir das nennen. Es ist tatsächlich sehr schade, dass es dort wieder passiert. Und mit dieser Geschichte, die wir um diese Persönlichkeiten erzählen wollen, das hilft hoffentlich auch den Leuten, das ein bisschen aufzuzeigen, dass es halt nicht die Haie im Kollektiv sind, sondern dass es vereinzelt Fälle hier und da sind. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.
Kannst du denn nochmal darauf eingehen, was der Wert ist, einen Hai in einem Ökosystem zu haben und warum der so wichtig ist, so Top Predators im System zu haben und nicht eine ganze Population zum Beispiel zu entfernen?
Haie gehören oft zu diesen Schlüsselarten. Das heißt, die haben einen überproportional großen Effekt auf die Ökosysteme, in denen sie sind, dadurch, dass sie regulierend wirken, andere Bestände kontrollieren, oft kranke oder schwache Tiere kontrollieren. Und dadurch sind sie extrem wichtig für solche marine Ökosysteme. Und entnimmst du diese Tiere, kann es natürlich Beeinflussung im Ökosystem geben. In gewissen Teilen können kleinere Haie vielleicht noch von anderen Raubtieren ersetzt werden. Aber unter je mehr Druck so ein Ökosystem gerät, desto fragiler wird es halt. Und leider sind unsere marinen Ökosysteme oft schon unter sehr großem Druck. Das heißt, wenn du das noch on top oben drauf rechnest, dann wird es leider kritisch. Und Haie haben leider auch eine sehr langsame Fortpflanzungsrate. Das heißt, die Erholung der Tiere dauert sehr, sehr lange.
Wenn man sich das denn jetzt so vorstellt, du als quasi Sozialforscher im Ozean, wie arbeitest du denn? Sitzt du dann stundenlang mit deiner Scuba-Ausrüstung unten auf dem Meeresboden und beobachtest die Tiere einfach? Oder wie funktioniert das so als Hai-Sozialforscher?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil der Zugang zu Haien, gerade auch der regelmäßige Zugang zu den gleichen Individuen, sehr, sehr schwierig ist. Wir arbeiten zusammen mit einem kleinen Resort hier in Fidschi, die einen Hai-Tauchgang veranstalten. Und dort können wir beiwohnen. Und ich habe so ein Set von Kameras, fest installierte Kameras an vier Orten, die so den ganzen Tauchgang filmen. Es besteht so eine Art Katalog der einzelnen Tiere, die immer wieder gesehen werden. Und die haben alle verschiedene Nummern, verschiedene Namen. Und da können wir quasi über einen langen Zeitraum schauen, was genau passiert. Und wir können versuchen, Verhalten in Zahlen zu pressen. Also wir können Dinge quantifizieren, was manchmal gar nicht so einfach ist, da es doch Verhalten sehr, sehr flexibel ist. Aber ja, für uns ist das ein wirklich guter Ort, um das überhaupt durchzuführen. Das wäre sonst gar nicht möglich tatsächlich.
Wie identifiziert man denn Haie? Also ich meine, Orcas identifiziert man basierend an deren Augenmustern oder andere Wale basierend an der Rückenflosse. Ich stelle mir Haie immer so vor, dass sie relativ gleich aussehen. Vielleicht ist das auch richtig falsch, aber wie machst du das?
Kommt total auf die Art drauf an. Also zum Beispiel Walhaie, die haben dieses Fleckenmuster, das individuell ist. Tigerhaie haben individuelle Streifenmuster. Bullenhaie, bisschen schwieriger, weil die doch recht uniform koloriert sind. Es gibt aber immer wieder Tiere, die bestimmte Wunden haben. Also es fehlt zum Beispiel ein Stück der Flosse oder so dieser Absatz zwischen Grau und Weiß an der Seite. Da gibt es manchmal auch so individuelle Muster, die sich erkennen lassen. Tatsächlich ist das so ein bisschen bei jedem Hai anders. Also du nimmst quasi das, was du kriegen kannst. Manche sind super easy, es gibt so ältere Haie, die super gezeichnet sind vom Leben, ganz viele Narben haben und ja, super einfach. Und dann gibt es ein paar jüngere, der perfekte Hai. Das ist dann ein bisschen schwierig, da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen. Und ansonsten natürlich Männchen, Weibchen lässt sich sehr einfach bei Haien erkennen. Größe ist natürlich ein Faktor. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man genug Zeit mit den Tieren im Wasser verbringt, dass du irgendwann so ein Gefühl dafür bekommst, wenn du einen gewissen Hai in der Distanz siehst, denkst du, ah, das könnte jetzt der sein. Und dann kommt er näher und dann, ah ja. Oder manchmal auch nicht.
Hast du sowas wie ein Hai-Best Buddy? Also wenn du unter Wasser bist und da kommt jemand ganz Bestimmtes, dass du dich schon freust, oder?
Ja, es gibt schon ein paar Haie, über die man sich sehr freut, ja, definitiv.
Okay, also das entwickelt sich auch.
Ja. Ja, du musst in deiner Forschung versuchen, natürlich so neutral wie möglich zu bleiben und das Ganze so ein bisschen rauszurechnen, was aber einfach schwierig sind, weil wir sind eben auch Menschen. Aber ja, es gibt schon so ein paar, wo man denkt, ah, cool, lange nicht gesehen oder sowas.
Wir wollen mal so ein bisschen weg von dir, auch wenn das alles super spannend ist, und hin zu Shark Project, weil da wollen wir heute drüber reden.
Ja.
Du hast als Volunteer angefangen bei Shark Project Germany und bist nun international tätig. Magst du uns einmal erklären, was das Shark Project überhaupt ist?
Genau, Shark Project gibt es seit über 20 Jahren und hat sich mal als Verein zwischen Tauchern gegründet, die frustriert waren, wie es den Haien auf der Welt geht. Und gerade Anfang der 2000er ging es den Haien sehr, sehr schlecht. Da kamen so die ersten großen Zahlen raus, wie viel wir fangen und was so in der Welt passiert. Und die haben einfach gesagt, ey, da müssen wir was gegen tun, da müssen wir was ändern. Und es wurde ein Verein gegründet, der dann Spenden sammeln konnte und am Anfang ja einfach gegen dieses schlechte Image vom Hai zu kämpfen und verschiedene Kampagnen zu fahren, um die Haie wirklich zu unterstützen. Es hat sich über die Jahre natürlich gewandelt und der Druck auf die Haie hat sich natürlich auch verändert. Da muss man nur so ein bisschen mitgehen, okay, was passiert gerade? Es gibt mittlerweile mehrere Studien, die so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut haben, um zu sehen, okay, was hat den Haien in der Vergangenheit geholfen, was vielleicht auch nicht. Und an dem orientieren wir uns natürlich. Und heute setzt Shark Project hauptsächlich auf drei Säulen. Einmal auf Bildung, das für uns ganz wichtig ist, dass wir in Schulen gehen, Universitäten, aber auch generell auf Messen, Veranstaltungen und weiterhin an diesem Image vom Hai arbeiten, um erstmal so diese Grundlage zu schaffen. Weil ich glaube, ohne Wissen und ohne Verständnis ist es ganz, ganz schwierig, Artenschutz umzusetzen. Dann eine zweite Säule sind wissenschaftliche Projekte, die auch einen direkten Artenschutzgedanken haben. Das sind zumeist externe Projekte, die wir dann unterstützen von jungen Forschern und Forscherinnen. Und das dritte ist Political Lobbying. Also das heißt, dass wir wirklich versuchen, den Haien politisch eine Lobby zu geben und uns in gewissen Gremien für die Tiere einsetzen. Und nicht nur Haie, auch Meeresschutz generell. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen mit anderen NGOs. Und da unterstützt man sich natürlich gegenseitig, denn zusammen ist man oft viel, viel stärker. Wir sind hauptsächlich in der Dachregion ansässig, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, und agieren aber mehr oder weniger weltweit mittlerweile.
Ich finde es super, dass du Dach benutzt. Mir wurde vor einer Woche oder zwei gesagt, dass das ein total unbekannter Begriff ist.
Okay.
Und ich finde ihn aber super, weil ich meine, wir sind ja auch von ICOP Dach, und wenn ich jetzt überall immer hinschreibe, ICOP Germany, Austria und Switzerland oder Deutschland, Österreich und Schweiz, wie auch immer,
ja,
dann ist es einfach unfassbar lang. Eine super, richtig gute Nachricht kam für euch 2021, als das Anlandeverbot für Makrohaie im Nordatlantik verabschiedet wurde und dann 2022 in Kraft trat. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was ist der Bestand der Makrohaie und warum sind diese gefährdet?
Makrohaie gehören gerade im Atlantik bzw. auch im Nordatlantik zu den mit am häufigsten gefangenen Haien oder gehörten zumindest. Und die Bestände haben drastisch abgenommen. Also es gab mehrere Gutachten, mehrere Studien dazu, wie lange es dauern würde, damit sich der Bestand wiederholen kann. Und Makrohaie haben das große Problem, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass sie sich sehr langsam fortpflanzen. Innerhalb der Haie sogar sind sie noch sehr weit am langsamen Ende. Blaue Haie zum Beispiel werden auch sehr viel befischt, vermehren sich aber ein bisschen schneller. Das nicht heißt, dass es denen auf lange Sicht besser gehen wird, aber ja, Makrohaie sind einfach noch kritischer.
Weißt du da, also hast du da eine Zahl für uns, wie lange das so dauert?
Nagel mich nicht drauf fest, aber die Weibchen müssen so zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, damit sie überhaupt geschlechtsreif sind. Also das ist schon eine lange Zeit, und sind auch nicht wie bei anderen Fischarten, dass du Millionen von Eiern hast, sondern du hast dann ein paar Nachkommen, viele davon überleben auch nicht. Das heißt, das dauert sehr, sehr lange und es gibt, glaube ich, Gutachten dazu. Zum jetzigen Stand wird die Erholung wahrscheinlich nicht vor Mitte 2030 eintreten und die Chancen sind auch nicht zu 100%, dass sich der Bestand wiederholen wird, also ist nicht definitiv, aber vor wahrscheinlich 2060, 70 wird der Bestand sich nicht erholen.
Oha.
Also das dauert eine ganze Weile, ja. Und deswegen war dieses Anlandeverbot natürlich ein großer Gewinn und ein Schritt in die richtige Richtung, das zum Glück auch verlängert wurde. Also es galt, glaube ich, erst 2022 und 2023 und wurde verlängert. Und was ja auch Sinn macht, ihr habt ja gesehen, wie lange diese Erholung tatsächlich auch braucht.
Muss das jetzt jedes Jahr verlängert werden?
Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, nächstes Jahr ist ein großes Stock Assessment. Also es wird geschaut, wie die Bestände tatsächlich aussehen. Es wird geupdatet und darauf hingehend werden dann wahrscheinlich auch wieder neue Regularien getroffen. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube nicht, dass das jetzt für 20 Jahre so ein Anlandeverbot bestehen wird. Das ist, glaube ich, einfach unrealistisch. Wichtig ist, dass man das auf wissenschaftlicher Basis deckelt. Das ist ja das, was oft nicht passiert in Fischbeständen. Es werden wissenschaftliche Empfehlungen gegeben und die werden oft weit überschritten. Und das ist natürlich ein Problem und es ist ein sehr fragiles System. Also es gibt jetzt erstmal dieses Anlandeverbot. Wenn wir dann aber plötzlich alles wieder aufmachen in 5 Jahren, stehen wir am gleichen Punkt. Also da müssen wir echt weiter dranbleiben, dass das genau nicht passiert.
Ich glaube, da muss man auch mittlerweile ein bisschen differenzieren, ne? Weil wenn so Fischbestände Quoten ausgegeben werden, dann gilt das ja genauso für den Fischer, der quasi selbstständig ist, und auch für Riesentrawler. Und ich glaube, das alles so in eine Kiste zu packen, ist tatsächlich halt schwierig, weil ein einzelner Fischer, der in der Ostsee fischt, wird niemals so viele Erträge oder so viele Fische quasi fangen per Hand, wie das irgendein industrielles Schiff machen würde. Und das ist irgendwie die Hoffnung, dass wir da so ein bisschen in Zukunft hingehen und nicht alle in einen Topf schmeißen. Weil,
ja,
ich meine, im Atlantik, das sind natürlich die unfassbar Riesentrawler, die da einfach alles rausholen. Und
ja, leider ja. Und es ist gerade auch viel Langleinfischerei, wo die Haie sehr gut drauf reagieren, also sehr schnell gefangen werden. Also die Beifangquoten in den Bereichen sind extrem hoch.
Wie kam es denn dazu, dass dieses Anlandeverbot durchgesetzt wurde? War Shark Project damit beteiligt? Beziehungsweise wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Das war ja ein sehr bedeutender Schritt. Da wurde ja schon länger drauf hingearbeitet.
Fischerei ist ja grundsätzlich in verschiedenen Fischereibehörden geregelt, gerade wenn es um migrierende Arten gibt, die sich ja nicht an Landesgrenzen halten. Und das heißt, da kommen ganz viele Stakeholder, ganz viele verschiedene Länder zusammen und versuchen das gemeinsam zu managen. Und dann gibt es natürlich ein wissenschaftliches Komitee, das Empfehlungen ausspricht, was die Quoten anbetrifft etc. Und dann gibt es oft, das können dann zum Beispiel NGOs sein, die auch Zugang zu den Daten und zu den Meetings haben. Und da sind wir eine von vielen und haben uns natürlich gemeinsam mit anderen dafür eingesetzt, dass eben so ein Anlandeverbot zustande kommt, basierend auf den wissenschaftlichen Daten. Das ist oft ein langwieriger Prozess, viel Diskussion, viel Argumentation und muss natürlich alles auch wissenschaftlich basiert und standhaft sein. Und es hat in dem Fall dann tatsächlich geklappt, was sehr erfreulich war.
War schön zu sehen, wenn sowas mal so Erfolge hat. Stell ich mir für so einen Verein auch schön vor, wenn lauter Enthusiasten zusammenkommen und ja, man muss ja dann auch schon viel einstecken, ne? Und das ist dann ja auch ein langes, langes Projekt.
Ja.
Richtig cool. Ein anderes Verbot, was durchgesetzt wurde, ist der Import und Handel von Haiprodukten in Österreich. Und für viele ist es sicher auch überraschend, dass man in Binnenländern über Haischutz nachdenken kann, aber so ist es tatsächlich. Und so wurde eben im letzten Jahr nun auch in Österreich der Import und Handel von Haiprodukten verboten. Daran war Shark Project auch beteiligt, richtig?
Ja, maßgeblich tatsächlich. Ich muss erstmal sagen, dass ich total beeindruckt bin, wie viele Menschen zu uns kommen aus eben auch Binnenländern, die diesen Zugang zu Haien haben und daran interessiert sind und das fördern wollen. Ich meine, ich arbeite in dem Bereich, deswegen für mich ist das irgendwie so natürlich und selbstverständlich. Aber ich finde es total toll, dass es Menschen gibt, die teilweise nicht mal tauchen, sich aber trotzdem für sowas einsetzen. Also das finde ich total klasse. Und bei der letzten UNOG war es dann so, dass eines unserer Mitglieder vor Ort war und tatsächlich ein bisschen frustriert nach Hause gefahren ist. Also es wurde viel über den Ozean geredet, es wurde aber auch viel Klartext geredet von wegen, okay, das läuft momentan falsch, das läuft momentan falsch. Und da kam so ein bisschen Frustration auf und so dieses Gefühl, ich muss irgendwas tun. Und natürlich, Shark Project hat ein High als Schwerpunkt und die Person hat dann direkt einen Brief an die Regierung in Österreich geschickt und versucht dort Kontakte zu finden, um ja, so ein Importverbot tatsächlich auf den Weg zu geben. Und der offene Brief, der geschickt wurde, ist tatsächlich auf offene Ohren gestoßen bei manchen Politiker, Politikerinnen. Und ja, es wurde ein politischer Prozess eingeleitet. Das ist alles auch recht kompliziert. Politik, brauchst du Unterstützer. Und ja, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber Start war in 2020 mit dem offenen Brief. Und der ganze Prozess hat sich dann durch 2023 gezogen, bis in den Dezember. Und dann wurde das Ganze mit ins Parlament genommen und wurde tatsächlich einstimmig beschlossen. Und es gab dann einen Verordnungsentwurf, der im April 2024 dann in Kraft getreten ist. Also innerhalb von 2 Jahren ist tatsächlich dieses Importverbot auf den Weg gekommen. Und was für uns natürlich ein Riesenerfolg ist und ein total cooles Zeichen auch, dass man eben genau auch in dem Binnenland was für Haie tun kann.
Ja. Übrigens der einzige Weg immer noch, um Politiker zu erreichen, man muss Briefe schreiben. Also wenn ihr E-Mails schreibt oder denen vielleicht auch nur was sagt, dann sind sie nicht gezwungen, darauf zu reagieren, aber auf Briefe müssen sie antworten.
Ah, cooler Hinweis, ja.
Ja, habe ich auch vor ein paar Wochen gelernt. Was ist denn der nächste Schritt bei euch? Was ist das nächste aktive Projekt, was ihr vielleicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz umsetzt, um... Kann man vielleicht sowas Vergleichbares auch in der Schweiz machen? Ein Heimimport?
Ja, die Überlegungen sind definitiv da. Wir schauen gerade vor allem auf die Schweiz. Dort haben wir ein recht aktives Team, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es wäre natürlich super, wenn wir es langsam schaffen, mehr und mehr Länder von so etwas zu überzeugen in der EU, dass man auch eine Basis hat, um das vielleicht noch weiter auszuweiten. Deutschland wird wahrscheinlich wesentlich schwieriger als Österreich und die Schweiz. Wir haben eine eigene Fischerei. Ja, müssen wir mal schauen, aber die Ideen sind auf jeden Fall da und warum nicht? Also vieles muss man einfach mal versuchen.
Braucht ihr noch Unterstützung?
Vielleicht nochmal ganz kurz, um das jetzt auch zu schlüsseln. In Deutschland ist es zurzeit erlaubt, richtig? Import und Handel von Heilprodukten?
Ja, absolut.
Okay, ich glaube nicht, dass das allen bewusst ist. So. Kann ich mir vorstellen.
Es gibt tatsächlich auch Haie auf der Speisekarte. Also Schillerlocke ist zum Beispiel, was viele kennen, das ist Hai. Das ist Bauchlappen vom Hai.
Das glaube ich auch nicht, dass das alle wissen. Also, ja, genau.
Und
also wenn ihr Urlaub hier an Nord- und Ostsee macht, dann wisst ihr jetzt Bescheid.
Ja, Finger weg von Schillerlocke. Und es gibt ja in dem Sinne kaum Begrenzung für Haie, was importiert und exportiert werden kann. Es gibt die berühmte Sites-Liste mit den verschiedenen Anhängen, wo Arten gelistet sind, die nur bedingt gehandelt werden dürfen. Da gab es vor ein paar Jahren auch einen recht großen Gewinn für Haie, weil recht viele Arten tatsächlich zu einem der Anhänge hinzugefügt wurden. Und was schon mal sehr cool ist. Aber bis sowas erstmal in Kraft tritt und solche Sachen überprüft werden, das dauert natürlich jetzt Ewigkeiten. Und da ist es dann halt auch wieder an vielen NGOs, da den Druck hochzuhalten und zu versuchen, dass solche Dinge auch umgesetzt werden.
Also dieser Schritt in Österreich, den kann man schon als wichtigen Schritt für den internationalen Haischutz bezeichnen, oder? Dadurch, dass es als was eins der ersten Länder, wo sowas stattfand, oder weißt du, ob
es schon absolut. Ich meine, Österreich müsste eins der ersten gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt noch ein zweites Land, wo es ähnlich ist. Ich glaube, Panama. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Müsste man nochmal nachschauen. Aber ja, es ist ein großer Schritt. Auf jeden Fall. Und gerade auch im europäischen Raum.
Ja, vor allem, wenn halt ein Land vorzieht, dann ist es auch immer gut, das vorzuweisen und dann eventuell leichter, dass da andere Länder nachziehen.
Ja, und das ist total cool. Das kam ja auch nicht von jemandem, der jetzt Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist oder Politikerin, sondern wirklich einfach von einem ganz normalen Vereinsmitglied, das gesagt hat, ich möchte was verändern, von einer Person, die sowas losgetreten hat. Also es ist tatsächlich noch möglich, auch heute noch Dinge umzusetzen. Man muss es eben nur tun und losgehen.
Aktion ist ein sehr gutes Stichwort, denn eines eurer Projekte, mit denen ihr kooperiert, ist das Angola Elasm Project. Ich weiß darüber nicht viel, deswegen wollte ich dich fragen, ob du uns ein bisschen was auch darüber erzählen kannst. So viele Projekte, das ist der Wahnsinn.
Ja, super gerne. Es ist ein total spannendes Projekt. Und es wurde mittlerweile vor, ich glaube, 6 Jahren gestartet von der Anna Lucia. Das ist eine junge Doktorandin, die zufälligerweise den gleichen Master gemacht hat wie ich, aber einige Jahre vor mir. Und die Wurzeln in Angola hat, familiäre Wurzeln, und auch an Haien interessiert war und dann irgendwann festgestellt hat, dass man in Angola eigentlich gar nicht weiß, was dort passiert. Also was dort gefangen wird, welche Haie es dort gibt. Es gibt ganz wenig bis gar keine Forschung und gar keine Daten. Und hat sich in den Kopf gesetzt, das müssen wir mal ändern. Wir müssen mal schauen, was da ist. Und wir müssen mal rausfinden, was auch mit den gefangenen Haien passiert, um dann natürlich irgendwann in der Zukunft das Ganze im Idealfall auch zu managen, zusammen mit der lokalen Bevölkerung Wege zu finden, wie können wir vielleicht Beifänge, die teilweise auch unerwünscht sind, reduzieren, wo tauchen zum Beispiel Jungtiere auf, welche Bereiche können wir vielleicht schützen, ohne den Einheimischen zu viel wegzunehmen. Das ist ja auch mal ganz wichtig vor Ort. Wir reden da viel über Small-Scale Fisheries und das sind Menschen, die ja oft keine andere Wahl haben. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, mit dem Finger zu zeigen. Und da kann man nicht einfach sagen, hey, das, was ihr macht, ist blöd, ihr fangt doch bitte keine Haie. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wir sie zum Beispiel hier in Europa haben. Und ja, das hat in Anführungsstrichen langsam angefangen. Ich meine, sie war damals eine Person, ist auch für einen Doktor an der Uni in München eingeschrieben und hat sich langsam wirklich zu einem großen Projekt etabliert vor Ort, das sehr, sehr anerkannt ist auch mit politischem Zuspruch, und es wächst immer weiter. Und sie hat jetzt ein Team von jungen Volontierenden von der Universität vor Ort, die sie unterstützen, die ihr regelmäßig Daten schicken, von dem was gefangen wird. Und sie hat da erstmal ganz simpel eigentlich angefangen, also erstmal auf Märkte gegangen und zu schauen, okay, was wird angelandet? Proben gesammelt von den verschiedenen Arten, wurde identifiziert. Und um erstmal so einen Überblick zu bekommen, und da wurde wirklich ganz schnell klar, dass sehr, sehr viele Jungtiere angelandet werden, auch von bedrohten Arten, zum Beispiel Hammerhaie. Sie hat eine Art wiederentdeckt, die als ausgestorben galt in Angola. Also man braucht nicht immer fancy Equipment, BRAVs, diese Baited Remote Underwater Video Systems oder E-DNA-Analysen, die oft sehr kostspielig sind, sondern einfach simpel auf Märkte gegangen, mit Leuten gesprochen, geschaut, was ist da, und hat eine riesige Datengrundlage mittlerweile erarbeitet, hat ganz viele Umfragen durchgeführt mit den Fischern vor Ort, was passiert mit den Haien, wo fangt ihr die etc. Und was ich total beeindruckend finde, ist, dass sie eine wahnsinnig enge Zusammenarbeit mit den Locals aufgebaut hat. Das heißt, die Leute, die dort fischen gehen, die laden sie auf ihr Boot mit ein, die schicken ihr ständig WhatsApp-Nachrichten, und die haben wirklich eine freundschaftliche Basis entwickelt, was ja auch gar nicht so einfach ist, weil wir reden über Fischerei, Existenz, gleichzeitig Artenschutz. Und das sind ja oft Dinge, wo viele denken, die stehen sich gegenseitig im Wege, wo es sehr schnell zu Konflikten kommen kann. Sie hat einfach super Social Skills und ja, total beeindruckend.
Das muss man auch mal anerkennen, weil es ist wirklich nicht leicht, also quasi als gute Person, ich kenne das nur, also ich habe früher für eine quasi Delfinautopsie gearbeitet, und da wurde man sehr böse angeguckt, weil die erste Wahrnehmung ist ja so nach dem Motto, wenn jetzt die Forschenden hier ankommen und sehen, dass wir aus Versehen einen Wal als Beifang hatten, dann werden uns die Fischereilizenzen quasi entnommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in den meisten Ländern, wenn da irgendein Haiforscher ankommt und sagt, hey, ich gehe jetzt mal auf diesen lokalen Markt und möchte mich mal umgucken, was da verkauft wird, dann ist es erstmal so am besten, nee, bitte nicht. Wir wollen mit dir am liebsten gar nichts zu tun haben und würden dich am liebsten rausschmeißen. Das heißt, dass sie das hinbekommen hat, quasi als Observer, so als positive Person wahrzunehmen, ist tatsächlich kein Normalzustand.
Absolut. Hast du total recht. Und ich habe das selber auch gemerkt, wenn du in verschiedenen Ländern bist, als Forscher oder Forscherin, da ist oft einfach auch Skepsis. Liegt, glaube ich, auch einfach am universitären System, was wir haben, dass du ja oft Doktoranden, Doktorandinnen hast, die Übersee studieren, so einen Doktor absolvieren. Ich zähle mich jetzt mal dazu. Man ist für 3-4 Jahre vor Ort und oft werden Versprechungen gemacht und wir machen dies, wir machen jenes und dann ist man wieder weg. Und wenn das dann nicht in ein Langzeitprojekt eingebettet ist, dann war es das erstmal. Dann kommt die nächste Person, macht ähnliche Versprechungen, wieder weg. Und dann natürlich kommt dann irgendwann Skepsis auf. Deswegen versuchen wir natürlich auch immer so langfristige Projekte zu verfolgen und sicherzustellen, dass es halt nicht so ist, dass man mal was für 2-3 Jahre macht, dann ist wieder raus und alles fällt zusammen, sondern es ist immer wichtig, dass man diese Langfristigkeit verfolgt und um das Ganze auch nachhaltig zu gestalten. Und das ist Lucia eben auch so wichtig. Und das Projekt wird auch nach ihrer Doktorarbeit weiterlaufen. Da sind wir uns alle sicher und
Wie könnten denn so langfristige Regularien oder ja einfach Regeln aussehen in diesem Projekt? Das stelle ich mir sehr schwierig vor mit diesen Small-Scale-Fisheries, wie man denen etwas vorschreiben soll. Beruht das wirklich einfach auf Aufklärung oder wie geht man daran?
Ja, ein erster Schritt definitiv ist Aufklärung. Also macht da sehr viele, oder das Team macht sehr viele Workshops vor Ort, um Leute einfach zu sensibilisieren, marine Ökosysteme, wie hängt das Ganze zusammen, was ist denn der Impact, den ich habe und wie kann ich versuchen, den vielleicht zu reduzieren. Das dann so ein bisschen in der Zukunft. Und dann gleichzeitig rauszufinden, wo sind denn vielleicht bestimmte Gebiete, die überproportional wichtig sind, dass man dann gemeinsam überlegen kann, okay, gibt's vielleicht Gebiete, wo wir Schutzzonen einrichten können? Das muss ja auch nicht immer sofort so eine No-Take-Zone sein, also da, wo nichts entnommen werden darf, sondern manchmal helfen schon saisonale Schließungen oder die Verwendung bestimmter Materialien, dass du sagst, die Methode eher nicht, dafür die Methode. Das kann ja auch schon einen riesen Impact haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Mittlerweile ist die Regierung auch auf das Projekt aufmerksam geworden und in dem Zuge der Kampagne 30 bei 2030, also dass man weltweit eigentlich 30% der Meere schützen möchte bis 2030, hat Angola als Land natürlich auch Zusagen gemacht und da ist momentan noch ein bisschen hinterher, was uns natürlich jetzt in die Karten spielt, weil das Projekt eines der wenigen ist, die vor Ort sind, die sich für sowas einsetzen. Und da fängt man jetzt an, zusammenzuarbeiten und zu überlegen, was kann man machen. Und da ist es dann für die Zukunft mit Sicherheit auch wichtig, die industrielle Fischerei, so wie du das vorhin gesagt hast, zu berücksichtigen, weil die sind natürlich nach wie vor eins der größten Probleme, gerade auch vor Ort. Und gerade auch europäische Flotten oder ausländische Flotten sind dort sehr aktiv, leider.
Ja. Die fischen den lokalen Leuten vor Ort die Fische vor der Nase weg und verkaufen sie dann woanders.
Ja, das ist total so. Also die Locals fangen halt teilweise so wenig, dass sie an die großen Fischereiboote ranfahren und quasi die Überreste abkaufen. Also das, was für uns oder für andere Regionen nicht verwertbar ist, wird dann an die Locals zum billigen Preis verkauft und teilweise weitergehandelt. Ja, aber genau deswegen sind solche Projekte einfach super, super wichtig und super unentbehrlich, damit eben auch die Bevölkerung vor Ort diese Zusammenhänge versteht und man da so ein bisschen hinterkommt.
Ja, das stimmt. Und es ist auch echt ein tolles Projekt, weil es aus so einer eigenen Initiative und aus einem Herzensprojekt einfach entstanden ist. Ne? Und sie hat ja eben auch Wurzeln in Angola. Das ist ja auch das Tolle, dass man da wieder zurückkehrt und da dann forscht. Und Annabelle und Josefa hatten tatsächlich das Glück, Anna Lucia auf der UNOC zu treffen und konnten einen kleinen Einspieler von Anna Lucia selbst zu dem Projekt einfangen und den spielen wir jetzt ab, würde ich sagen.
Hi, I'm Anna Lucia Furtad-Swaj and I'm the lead scientist of the Angola Elasmo Project. We focus on studying sharks and rays along the Angolan coast, a region rich in marine life but still largely unexplored. And our mission is to understand these animals better. Where they live, how many they are, how they reproduce, so we can help to protect them. To do this, we work closely with local fishing communities, universities, and international partners. By gathering important data, especially on vulnerable species like the angel shark, we are able to support smarter conservation and management efforts. A big part of what we do is training local students and volunteers. We believe conservation works best when people who live and work by the sea are involved and empowered to protect the environment. Looking ahead, we plan to replicate and expand this work along the Angolan coast, reaching new areas and making a bigger impact. At its heart, the Angola LASMO project brings together science and community to safeguard Angola's unique marine life for future generations.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und zwar, Shark Project ist ja auch offizieller Partner der Ozeandekade. Wie seid ihr in die Ozeandekade involviert und wie ist jetzt vielleicht deine Wahrnehmung? Wie ist der aktuelle Stand der Ozeandekade? Wie glaubst du, ist sie eventuell in der Gesellschaft angekommen oder nicht in der Gesellschaft angekommen? Und wenn nicht, was können wir ändern, damit das in der Gesellschaft ankommt?
Ziel der Ozeandekade ist es ja grundsätzlich, einfach so ein bisschen Aufklärung zu schaffen und sich generell auch Gedanken zu machen um den Ozean der Zukunft, das heißt, das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und es ist natürlich ein wichtiger Punkt auch für uns als Shark Project. Also es spielt genau in das rein, was wir machen. Natürlich sind wir auf Haie fokussiert, aber wir nutzen das ganz gerne auch so ein bisschen als Umbrella-Arten. Denn wenn wir ein Schutzgebiet zum Beispiel irgendwo ausrufen können für Haie, schützt es natürlich auch andere Arten. Das heißt, manchmal hilft es, sich auf bestimmte Schlüsselarten sich einfach zu spezialisieren. Und ganz grundsätzlich, gerade in unserer Bildungskampagne, geht's rund um den Ozean und ist uns natürlich auch ein Anliegen, um genau das eben auch in die Gesellschaft zu bringen, wie wichtig der Ozean für uns Menschen ist und was wir tun können, um diesen zu schützen und um eben diese nachhaltige Zukunft zu gestalten. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass in gewissen Kreisen das tatsächlich sehr bekannt ist. Darüber hinaus, wenn ich zum Beispiel meine Eltern fragen würde, die werden davon noch nichts gehört haben oder wenig über mich halt, aber nicht außerhalb der Bubble. Ich glaube, da können wir noch ansetzen tatsächlich als NGO, aber auch als einzelne Person, das wirklich zu versuchen, noch in die breiteren Bevölkerungsschichten zu tragen und ja, einfach auch positive Stories zu teilen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, nicht in diesen Verdruss zu fallen, dass alles negativ ist, dass alles nach unten geht. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Es gibt sehr viele negative Nachrichten momentan, überall, nicht nur, wenn es ums Meer geht, sondern auch in der Politik. Aber ich glaube, dass gerade als Vorbilder in solchen NGOs oder als Menschen, die viel mit dem Ozean zu tun haben, ist es wichtig, auch immer mal wieder positive Akzente zu setzen und Leute mitzunehmen, Leute abzuholen und ja, die richtigen Schritte aufzuzeigen.
Und Haie sind ja auch ein super Tier dafür.
Absolut. Und Haie sind einfach auch ein wahnsinnig guter Aufhänger. Also das ist immer ganz interessant, weil jeder hat eigentlich eine Meinung zu Haien. Hier in Fidschi mache ich auch sehr viele Präsentationen für Gäste. Und das ist natürlich der Aufhänger, wenn man über Korallen redet oder andere Tiere, da kommen viel weniger Leute. Was natürlich schade ist, weil die auch super wichtig sind. Aber ja, jeder, sei es, weil man Angst davor hat oder fasziniert ist, das ist oft so ein Mix auch von beiden. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Und ich finde auch dieses Haie gleich Monster, das einerseits ist das schon noch doll vertreten irgendwie in der Gesellschaft, aber andererseits hat das ja auch etwas Faszinierendes. Also Monster machen ja schon öfter so Schlagzeilen. Ich finde nicht, dass Haie Monster sind und so, ne? Das möchte ich hier gar nicht so darstellen. Aber sie sind ja einfach teilweise so verrufen, beziehungsweise das haben wir ja schon zu Beginn drüber geredet, einfach auch durch manche Mensch-Hai-Kontakte oder so. Wenn es sowas gibt, dann ist das ja immer in den Schlagzeilen. Genau, also, aber gleichzeitig ruft es eben auch eine Faszination hervor.
Ja.
Ich glaube, das kommt so in Wellen, ne?
Ja, das auch. Also natürlich immer, wenn irgendwas passiert, dann ist das in den Schlagzeilen. Aber es gibt ja auch Filme zu dem Thema, also Der weiße Hai oder so. Das ist natürlich ein bisschen trashy, aber ja, finde ich persönlich.
Oder Sharknado.
Sharknado, genau.
Klassiker.
Genau, aber es ist ja immer wieder Thema. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es voll viele Leute in den Fingern kitzelt, wenn es dann heißt, oh, mit Haien tauchen oder wenn Jan dir Leute begegnen und sagen, oh, du forschst an Haien, wow. Dass das anders ist, als wenn mir Leute begehen, ach so, ja, du hast dir heute Meerasseln angeguckt. Cool. Also, ja. Oder Annabelle, bei dir mit deinen noch kleineren Viechern.
Das ist ein guter Ansatz. Jan, hast du eine Filmempfehlung für Haie? So. Gibt es sowas wie Free Willy für Haie? Oder ist das normal?
Nee, es gibt tatsächlich sehr viele gute Dokumentationen. Blöderweise ein Film, der mich, glaube ich, in diese Hai-Forschung auch gebracht hat, ist Der weiße Hai tatsächlich. Das sollte ich vielleicht gar nicht sagen, aber der hat mich so fasziniert, auch am Anfang mit Furcht, dass ich einfach mehr lernen wollte. Ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich eher andersrum. Und sonst gibt es einen Film, der nennt sich 700 Haie in der Nacht. Der ist total beeindruckend. Da geht es um graue Riffhaie in Französisch-Polynesien und die sammeln sich in riesigen Mengen in so Riffpassagen. Da ist recht viel Strömung und zu einer gewissen Jahreszeit versammeln sich dort ganz viele Zackenbarsche, um sich zu paaren. Und die Haie machen dann Jagd auf die. Und da gibt es total beeindruckende Aufnahmen davon. Gibt Forscher, die vor Ort waren, die das aufgenommen haben, die es dokumentiert haben. Und die Doku ist so ein Mix zwischen Wissenschaft und Aufklärung. Und die haben es echt gut hinbekommen mit tollen Animationen. Und die ist echt wahnsinnig toll.
Ja, dann haben wir hier am Ende noch eine Filmempfehlung. Richtig cool, könnte ich noch nicht empfehlen.
Und was ich auch total empfehlen kann, es gibt mittlerweile, gerade auch für den deutschsprachigen Raum, eine YouTube-Serie vom Ocean Collective, nennen die sich. Mhm. Das ist um mehrere deutsche Hai-Forscher, Forscherinnen. Und die machen auch sehr, sehr gute Videos, wo es um Haie geht, auch um diese Nachhaltigkeit, Schnittstelle Tourismus, Haie. Super interessant. Also die kann man sich auf YouTube auch gerne mal anschauen.
Und auch in der ARD-Mediathek, die haben auch eine sehr schöne Doku, die wir euch verlinken. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber sie ist sehr gut.
Haben wir alles in die Shownotes. Gut, eigentlich waren wir auch bei der Ozeandekade stehen geblieben, richtig? Wollten wir dazu noch mehr besprechen? Oder du hattest schon gesagt, dass es positive Nachrichten will. Aber ich finde, heute haben wir schon über drei positive Projekte gesprochen, beziehungsweise positive Nachrichten gesprochen, eben das, was bewirkt werden kann. Und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen unter die Leute bringen können. Und die Hälfte der Dekade ist ja noch offen. Also in den nächsten 5 Jahren ist ja noch ganz viel Raum und Platz und Zeit, um hoffentlich auch über Haie zu sprechen. Jetzt, wo wir aufnehmen, steht die UNOC noch an, also die Konferenz. Und ich bin dann gespannt, ob das Thema auch vertreten sein wird, beziehungsweise wieso der Eindruck nach der Konferenz sein wird. Annabelle wird da dann bestimmt berichten, ob alle das Gefühl haben, dass die Ozeandekade das bringt, was sie bringen soll, oder was so vielleicht auch was sich für die nächsten 5 Jahre vorgenommen wird, weil ihr habt euch ja scheinbar was vorgenommen, liebes Shark Project Team, beziehungsweise Jan.
Definitiv, ja.
Cool.
Genau. Und wenn ihr Unterstützung braucht, ich versuche ja immer noch mehr E-Corps in der Schweiz zu motivieren. Also vielleicht ist da eure Initiative in Bezug auf Haiimporte eine super Maßnahme, um noch mehr Leute zu motivieren.
Aber vielleicht kannst du mal generell sagen, wie kann man euch denn als Shark Project unterstützen bzw. selbst tätig werden? Wenn man jetzt sagt, Haie, ich bin dabei, wie soll man dann starten?
Am besten einfach mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Dort gibt's verschiedene Bereiche, wie man aktiv werden kann, wie man mitmachen kann. Auf der einen Seite, alle, die bei uns tätig sind, sind freiwillig dabei. Das heißt, man kann uns natürlich auf diese Art und Weise unterstützen. Dazu muss man sagen, da gehört natürlich ein gewisses Maß an zeitlicher Verfügbarkeit dazu. Das geht nicht einmal so eine halbe Stunde in der Woche, sondern wir suchen vor allem Menschen, die sich wirklich durchgängig auch ein bisschen engagieren können. Ansonsten, wir sind spendenbasiert. Das heißt, alles, was wir machen, zum Beispiel das Projekt von Anna Lucia, läuft einfach über Spenden. Das heißt, jeder noch so kleine Betrag geht aktiv in den Haischutz und hilft uns natürlich dabei, genau solche Dinge umzusetzen oder auch politisch aktiv zu werden, was natürlich auch mal nicht ohne Kosten funktioniert. Und dazu einfach das mit Freunden, mit Bekannten reden. Erklärt denen, was ihr über Haie wisst, dass es eben keine Monster sind. Versucht es, wenn man Kinder hat, mit in die Schule zu gehen. Wir machen zum Beispiel Schulvorträge, gerne an uns wenden. Auf der Homepage gibt es dazu auch ein Formular, dass man gerade bei den Jüngsten schon anfangen kann. Und das ist auch schon eine Riesenhilfe.
Ja, verzaubern und dieses Monster-Narrativ entzaubern. Ja,
genau.
Vielleicht noch ganz kurz, wo kann man euch folgen? Ihr habt eine Webpage, ihr habt bestimmt auch Instagram, richtig?
Genau, ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ich denke, wir setzen die Accounts in die Shownotes. Website findet ihr sehr viele Informationen. LinkedIn, ja, das sind so unsere Hauptkanäle. Cool.
Dann findet man euch da. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Jan. Ich habe heute viel gelernt über Haie. Ich hoffe, alle Hörenden auch.
Ich auch.
Danke.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Sehr gefreut, hier zu sein.
Okay, dann würde ich sagen wir Tschüss. Bis nächste Mal. Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Dekade-Aktivität. Produziert wird es durch Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Moderation: Annabel von Jakowski und Eva Räufer. Schnitt: Eva Räufer. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Musik: Florentin Seifert. Management: Annabel von Jakowski.